kommt das Urteil verkehrt heraus. Seht euch um unter den Heidenvölkern und schaut umher, verwundert und entsetzt euch, denn ich tue ein Werk in euren Tagen, ihr würdet es nicht glauben, wenn man es erzählte. Denn siehe, ich erwecke die Chaldäer, ein bitterböses und ungestümes Volk, das die Weiten der Erde durchzieht, um Wohnsitze zu erobern, die ihm nicht gehören. Es ist schrecklich und furchterregend. Sein Recht und sein Ansehen gehen von ihm selbst aus. Schneller als Leoparden sind seine Rosse und rascher als Wölfe am Abend. Seine Reiter kommen im Galopp daher, von fern her kommen seine Reiter. Sie fliegen daher wie ein Adler, der sich auf den Fraß stürzt. Sie gehen alle auf Gewalttaten aus, ihre Angesichter streben unaufhaltsam vorwärts und sie fegen Gefangene zusammen wie Sand. Es spottet über die Könige und für Fürsten hat es nur Gelächter übrig. Es lacht über alle Festungen, schüttet Erde auf und erobert sie. Dann fährt es daher wie ein Sturmwind, geht weiter und lädt Schuld auf sich. Denn diese, seine Kraft, macht es zu seinem Gott. Bist du, o Herr, nicht von Urzeiten her mein Gott, mein Heiliger? Wir werden nicht sterben. Herr, zum Gericht hast du ihn eingesetzt und zur Züchtigung hast du, o Fels, ihn bestimmt. Deine Augen sind so rein, dass sie das Böse nicht ansehen können. Du kannst dem Unheil nicht zuschauen. Warum siehst du denn den Frevlern schweigend zu, während der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er? Du lässt die Menschen so behandeln wie die Fische im Meer, wie das Gewürm, das keinen Herrscher hat. Er fischt sie alle mit der Angel heraus, fängt sie mit seinem Netz und sammelt sie in sein Garn. Darüber freut er sich und frohlockt. Darum opfert er auch seinem Netz und bringt seinem Garn Räucherwerk dar, denn ihnen verdankt er seine fetten Bissen und seine kräftige Nahrung. Darf er aber darum sein Netz beständig ausleeren und ohne Erbarmen Völker hinmorden? Vater im Himmel, danke für dein heiliges Wort und bitte lass es uns recht verstehen und daraus lernen. Amen. Ja, Vers 1 beginnt einleitend mit der Beschreibung des nun folgenden Inhalts. Habakuk hat eine Last geschaut. Dieses Wort wird als bildhafter Ausdruck für besonders schwere Gerichtsprophetien gebraucht. Und diese Prophetie hat Habakuk geschaut. Das heißt, er hatte eine Vision, in der er einen Dialog mit Gott führte. Habakuk wird als Prophet bezeichnet oder bezeichnet sich selber als ein Prophet, also als jemand, der besondere Offenbarungen Gottes erhielt. Ich lese Vers 2 und 3. Den Text findet ihr auch auf dem Gottesdienstzettel. Wie lange, o Herr, rufe ich schon, ohne dass du hörst? Ich schreie zu dir wegen des Unrechts und du hilfst nicht. Warum lässt du mich Bosheit sehen und schaust dem Unheil zu? Bedrückung und Gewalttat werden vor meinen Augen begangen. Es entsteht Streit und Zank erhebt sich. Habakuk versteht die Welt nicht mehr. Er ruft zu Gott, ohne eine Reaktion wahrzunehmen. Es scheint in seiner Wahrnehmung so zu sein, als gingen seine Gebete nur bis zur Zimmerdecke. Sodass er sogar sagt, ohne dass du hörst. Habakuk weist Gott auf das große Unrecht hin, das um ihn herum im Volk Gottes geschieht. Und Gott hilft nicht. Wie der Zustand des Volkes Israel im Detail war, beschreibt uns unter anderem Jeremia, der berichtet, dass Menschen aus Gottes Volk ihre eigenen Kinder den Götzen geopfert haben, dass sie das Wort des Herrn verworfen haben und dass sie Gottes wahre Propheten töten wollten, unter anderem Jeremia. Ein wirklich schlimmer Zustand. Wie Habakuk in Vers 3 sagt, muss er Unrecht sehen, während Gott dem Unrecht einfach zuschaut. Um ihn herum herrscht Chaos und das Böse. Kann denn ein gerechter Gott so etwas zulassen? Gibt es diesen Gott überhaupt, der auf meine Gebete nicht einmal antwortet und Menschen gewähren lässt, die ganz klar und offensichtlich für jeden gegen ihn handeln? Wie kann das sein? Gott hat seinem Volk Israel ein Gesetz gegeben und seinen Segen verheißen, wenn es gehalten wird. Und was wurde daraus? Diejenigen, die Gott folgen möchten, werden ungerecht behandelt und von Gesetzlosen bedrängt, sodass das Gesetz Gottes seine ordnende Kraft verliert, wie wir in Vers 4 lesen. Darum wird das Gesetz kraftlos und das Recht bricht nicht mehr durch. Denn der Gottlose bedrängt den Gerechten von allen Seiten, darum kommt das Urteil verkehrt heraus. Der Gottlose scheint übermächtig zu sein. Er bedrängt den treuen Gläubigen und er wirkt ungerechte und verkehrte Urteile, die den Gerechten auch offiziell, also im juristischen Sinne, schlecht dastehen lassen, da ja sogar das unabhängige, aber eben auch gottlose weltliche Gericht das ungerechte Handeln gutheißt. Habakuk, der Umarmer, klammert sich an Gott und schüttet sein Herz ehrlich aus. Doch Gott scheint gleichgültig gegen die Sünde der Volksgenossen, gleichgültig gegen die Unterdrückung und gleichgültig gegen Habakuks Leid zu sein. Es drängt sich die Frage auf, hat Gott noch die Kontrolle über das Weltgeschehen? Es geht den meisten von uns hier noch sehr gut. Aber wenn wir das Geschehen um uns herum beobachten, können wir doch wirklich oft in Habakuks Klage mit einstimmen, oder? Wie viel haben wir als Gemeinde schon für die herausfordernde Situation rund um die aktuelle Politik gebetet? Und wie oft haben wir Gott die Christen in Nordkorea oder verschiedenen muslimischen Ländern schon anbefohlen? Wie oft hast du schon für die Errettung deines Kindes oder deines Partners gebetet? Hört Gott dich nicht? Und ist es wirklich das Unrecht, das in dieser Welt herrscht? Nein. Denn nun folgt Gottes Antwort, die lang ersehnte Antwort, wenn auch völlig anders, als Habakuk es erwartet hatte. Gott ist bereits im Begriff, sein Volk zu richten und endlich zu handeln. In Vers 5 heißt es, seht euch um unter den Heidenvölkern und schaut umher. Verwundert und entsetzt euch, denn ich tue ein Werk in euren Tagen, ihr würdet es nicht glauben, wenn man es erzählte. Gott zeigt Habakuk, dass er in Kürze handeln wird. In euren Tagen bedeutet, dass die lebende Generation dieses Handeln Gottes noch erleben wird. Bereits die ersten Worte Gottes klingen bedrohlich. Verwundert und entsetzt euch. Gott lässt sich nicht an der Nase herumführen. Er tut, was er angekündigt hat, und das mit aller Macht und Konsequenz. Und weil er Gott ist, kann er Dinge tun, die kein Mensch glauben würde, wenn man sie ihm erzählt. Dinge, die kein Mensch, kein Wissenschaftler, kein Computermodell erwarten oder berechnen kann. Ähnlich wie am 8. November 1989 kein Mensch damit rechnen konnte, dass am Folgetag die Mauer fallen würde und jeder für verrückt erklärt worden wäre, der so etwas behauptete, kündigt Gott hier an, ich tue etwas, das wirklich ungeheuerlich ist. Mein Gericht soll durch die Chaldäer ausgeführt werden. Vers 6. Denn siehe, ich erwecke die Chaldäer, ein bitterböses und ungestümes Volk, das die Weiten der Erde durchzieht, um Wohnsitze zu erobern, die ihm nicht gehören. Die Chaldäer kamen unter dem König Nebukadnezar zu großem Einfluss und führten erfolgreiche Kriege. Nebukadnezar zog mit seinen barbarischen Truppen vom Südirak aus in Richtung Norden und eroberte den Libanon, Syrien und, wie eben erwähnt, schließlich auch Jerusalem. Vers 7. Es ist schrecklich und furchterregend. Sein Recht und sein Ansehen gehen von ihm selbst aus. Gottes Beschreibung lässt den Zuhörer erschaudern. Schrecklich und furchterregend. Oder wie die Elberfelder Übersetzung sagt, furchtbar. Die Chaldäer sind stolz und selbstbewusst. Sie brauchen keine Legitimation, sondern sie berechtigen sich selbst zu ihren grausamen Taten. Sie sind ihr eigenes Recht. So dass wir in Vers 8 lesen, schneller als Leoparden sind seine Rosse und rascher als Wölfe am Abend seine Reiter, kommen im Galopp daher, von fern her kommen seine Reiter, sie fliegen daher wie ein Adler, der sich auf den Fraß stürzt. Gott beschreibt die militärische Macht der Chaldäer. Sie sind übermächtig. Unfassbar schnell wie ein Leopard, der auf eine Geschwindigkeit von etwa 60 km/h kommt. Sie gehen taktisch klug vor, wie Wölfe bei abendlichen Raubzügen. Und es gibt kein Entrinnen, weil die Reiter auch aus großer Entfernung kommen und dabei zielsicher und majestätisch wie Adler daherfliegen. Vers 9. Sie gehen alle auf Gewalttaten aus. Ihre Angesichter streben unaufhaltsam vorwärts und sie fegen Gefangene zusammen wie Sand. In diesem Vers beschreibt Gott, dass es den Chaldäern nicht nur um reine Landeinnahme oder um Einfluss geht, sondern dass sie auf Gewalttaten aus sind. Dasselbe Wort wird auch in 1. Mose 6, Vers 11 genutzt, wo es heißt: Aber die Erde war verderbt vor Gott und die Erde war erfüllt mit Frevel. Und dieses Wort Frevel kann mit Gewalttat übersetzt werden. Ein schlimmer Zustand, sodass es unmittelbar danach zur Sintflut und Auslöschung der Erdbevölkerung kam. Das, was die Menschen vor der Sintflut kennzeichnete, war auch ein Merkmal der Chaldäer. Sie sind unaufhaltsam und geben nichts auf das Schicksal des Einzelnen, den sie, wie wir gelesen haben, als Teil der großen Masse einfach mit zusammenfegen. Und in Vers 10 heißt es: Es spottet über die Könige und für Fürsten hat es nur Gelächter übrig. Es lacht über alle Festungen, schüttet Erde auf und erobert sie. Wie es scheint, sind Anstand und Respekt diesem Volk völlig fremd. Verständlicherweise, denn schließlich sind sie ja die erfolgreichen Kriegsherren. In Vers 10 beschreibt Gott einen Teil der Taktik, um Festungen einzunehmen. Es wurden Erdwälle aufgeschüttet und damit selbst höchste Mauern überwunden. Ähnlich gingen die Römer in Masada am Toten Meer vor, wo der Wall, mit dem die Mauer dieser eigentlich nicht einnehmbaren Festung erreicht und überwunden wurde, noch heute zu sehen ist. Ehe all diese Informationen verarbeitet sind, geht es in Vers 11 schon weiter. Dann fährt es daher wie ein Sturmwind, geht weiter und lädt Schuld auf sich. Denn diese seine Kraft macht es zu seinem Gott. Wie ein Sturmwind, umtriebig, kraftvoll, unaufhaltsam, ziehen die Chaldäer weiter und laden Schuld auf sich. Die Chaldäer hatten nicht nur zahlreiche Götzen wie den Marduk-Stier oder Ishtar, die heute noch auf den originalen Stadttoren Babylons im Berliner Pergamonmuseum zu sehen sind, sondern ihr größter Götze waren sie selbst. Sie machten ihre Kraft zu ihrem Gott. Da muss man erstmal durchatmen und zurückdenken. Wir haben jetzt so viel Schreckliches, Furchterregendes über die Chaldäer gehört. Worum ging es denn überhaupt in unserem Text in den ersten Versen? Israel war gottlos und auf falschen Wegen unterwegs. Und Habakuk klagt Gott sein Leid über diesen Zustand. Und nun will Gott die Chaldäer schicken, um Israel zu strafen, obwohl dieses grausame Volk noch viel unmoralischer und ungerechter erscheint als das Volk Israel selbst. Habakuks ursprüngliches Problem ist damit beantwortet: Israel wird gerichtet. Aber die Bestrafung Israels durch dieses böse und unmoralische Volk tut eine ganz neue Baustelle auf. Denn wie kann ein heiliger Gott, der das Böse nicht sehen kann, Israel durch eine weitaus schlechtere Nation strafen? Warum tut Gott das? Ist er doch ungerecht? Als schwachen Vergleich können wir uns heute vorstellen: Wir befinden uns im April diesen Jahres und bitten Gott, wie wir es getan haben, um ein Ende des Gesangsverbots im Gottesdienst. Die Politik ändert die Rechtslage, sodass wir wieder singen dürfen. Verpflichtet uns aber stattdessen, eine feste Pastorinnenquote einzuführen und gendergerecht im Gottesdienst zu sprechen. Wie würden wir auf eine solche Gebetserhöhung reagieren? Die das ursprüngliche Problem beseitigt, gleichzeitig aber ganz neue Herausforderungen schafft, mit denen wir überhaupt nicht gerechnet haben. Hoffentlich ebenso weise und geistlich wie Habakuk, der nun auf Gottes Ankündigung reagiert. Damit kommen wir zu unserem nächsten Punkt, zu Punkt 3, Habakuks Reaktion auf Gottes Antwort. Ich lese Vers 12 und die erste Hälfte von Vers 13. Bist du, o Herr, nicht von Urzeiten her mein Gott, mein Heiliger? Wir werden nicht sterben. Herr, zum Gericht hast du ihn eingesetzt und zur Züchtigung hast du, o Fels, ihn bestimmt. Deine Augen sind so rein, dass sie das Böse nicht ansehen können. Du kannst dem Unheil nicht zuschauen. Habakuks tiefe Beziehung zu Gott wird in seiner Anrede sichtbar. Er nennt Gott, mein Heiliger. Gott hat ihm eine wirklich schockierende Nachricht überbracht und ihm aufgezeigt, dass unfassbar harte Zeiten auf das Volk Israel zukommen werden. Und dennoch zeigt Habakuk Gott sein Vertrauen und beruft sich auf Gottes Zusage, wir werden nicht sterben. Gott hatte nämlich unter anderem durch Jeremia verheißen, dass immer ein Teil seines Volkes durchgebracht wird. Und darauf verlässt sich Habakuk an dieser Stelle. Habakuk sieht Gott weiterhin als Fels an und erkennt an, dass Israel zu Recht gerichtet und gezüchtigt wird. Er zweifelt nicht an dem, was er über Gott weiß, und deshalb beschreibt er ihn auch weiterhin als rein. Gott kann dem Bösen nicht zuschauen, und das weiß Habakuk. Und genau das ist der Punkt, der Habakuk nun wurmt. Israel wird zu Recht angeklagt und gerichtet, aber der Richter ist noch viel schlimmer als das Volk Israel selbst. Und so fragt er in der zweiten Hälfte des Verses 13, warum siehst du denn den Frevlern schweigend zu, während der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er? Auch in dieser Frage ist Habakuk ein großes Vorbild. Viele Menschen scheitern an diesem Dilemma. Da ist der liebende Gott, da ist das Gute, was jeder, auch jeder von uns, schon im Leben erfahren hat. Da ist die Schöpfung, die ja eigentlich nicht durch Zufall entstanden sein kann. Es muss also einen Gott geben und der Gott der Bibel scheint hier schon ein sehr plausibler Kandidat zu sein. Aber wie kann so ein Gott dann so etwas Böses zulassen und so viel Böses zulassen? Charles Darwin, der Urvater der Evolutionstheorie, sagte selbst, wenn ich mir den gestirnten Himmel anschaue, kommt es wie eine Macht über mich, dass es doch einen Schöpfergott gibt. Aber wenn ich dann an die Ungerechtigkeiten der Welt denke, gehen diese Gedanken wieder von mir. Und auch Christen, Kindern Gottes, kann dieses große Spannungsverhältnis echte Schwierigkeiten bereiten, die in Vorwürfen gegen Gott münden und alles in Frage stellen, was Gott über sich offenbart. Ganz anders handelt Habakuk hier. Er hält weiterhin an den Wahrheiten fest, die er über Gott gelernt hat. Und dennoch stellt er die Frage nach Gottes Gerechtigkeit und Heiligkeit. Er sagt nicht, Gott, du kannst doch nicht gerecht sein, wenn du so handelst, sondern er setzt Gottes Gerechtigkeit voraus und fragt ihn dann, wie sein Plan und wie sein Handeln damit zusammenpassen. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Auch wir dürfen Fragen stellen und Gott unsere Zweifel bringen. Und auch wir sollten dabei unser Vertrauen und unseren Glauben auf Gott setzen und ihm Recht geben, auch wenn wir sein Handeln nicht verstehen. Außerdem hat Habakuk hier genau den richtigen Adressaten für sein Problem gewählt. Er geht nicht zum Philosophen oder zum Life Coach oder zu irgendjemandem, der ihm vielleicht weiterhelfen könnte, sondern er wendet sich direkt an Gott. Das dürfen wir auch heute tun. Jesu Zusage in Markus 11, Vers 24 und vielen weiteren Bibelstellen gilt auch heute, wo es heißt, darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt. So wird es euch zuteil werden. Diese Zusage gilt nicht nur für materielle Bedürfnisse, sondern eindeutig auch für geistliche Probleme und Fragestellungen. Es gilt auch für Verständnisfragen, wenn es uns darum geht, dass wir Gott einfach nicht verstehen können, ihn aber gern verstehen möchten. Und Gottes Antwort dürfen wir in unseren Händen halten. Gott hat uns in der Bibel alles offenbart, was wir über ihn wissen sollen. Halten wir fest, Habakuk stellt legitimerweise seine Fragen, zweifelt aber nicht an Gottes Wesen und wählt mit Gott den richtigen Adressaten. Weiter im Text beschreibt Habakuk detailliert, was sein Problem mit den Chaldäern ist und setzt damit Gottes Wesensbeschreibung dieses Volkes fort. Ich lese Vers 14 und 15. Du lässt die Menschen so behandeln wie die Fische im Meer, wie das Gewürm, das keinen Herrscher hat. Er fischt sie alle mit der Angel heraus, fängt sie mit seinem Netz und sammelt sie in sein Garn. Darüber freut er sich und frohlockt. Habakuk zeigt auf, welches Schicksal Israel erwartet. Die Chaldäer werden das Volk Gottes so behandeln, wie raue Seemänner bei Fischzügen auf offener See vorgehen. Damals gab es noch keine EU-Richtlinien zum Schutz vor Überfischung, sodass niemandem Rechenschaft über den Fang abgelegt werden musste. Die Fische haben keinen Herrscher, der sie beschützt. Und sie können einfach getötet werden, ohne dass jemandem dafür Rechenschaft abgelegt werden müsste. Diese Aussage ist besonders dramatisch, wenn man bedenkt, dass Gott eigentlich der Herrscher dieses auserwählten Volkes ist und dass er eigentlich derjenige ist, der dieses Volk beschützt und dem Rechenschaft abgelegt werden muss, wenn jemand Hand an dieses Volk legt. Wie Würmer, deren Existenz oder Tod niemanden interessiert oder auch bewegt, wenn irgendein Wurm stirbt, wird Gottes eigenes Volk gerichtet werden. Und Vers 15 zeigt auf, dass es keinen drinnen gibt, denn es heißt, alle werden geangelt oder mit dem Netz gefangen. Und für die Fischer, die Chaldäer, ist es ein ganz besonderer Spaß. Steht ja in dem Vers, darüber freut er sich und frohlockt. Vers 16, darum opfert er auch seinem Netz und bringt seinem Garn Räucherwerk dar, denn ihnen verdankt er seine fetten Bissen und seine kräftige Nahrung. Die Chaldäer sind erfolgreich und schreiben sich und ihren Fähigkeiten, hier durch die Netze repräsentiert, alle Erfolge zu. Sie schaffen alles. Sie können alles und sie sind unbesiegbar. Sie brauchen niemanden und sie sind niemandem Rechenschaft schuldig für das, was sie tun. Diese unendliche Arroganz und Selbstgefälligkeit wird auch im Buch Daniel sichtbar, wo Daniel dem König seinen Traum von dem Standbild erklärt, das aus verschiedenen Materialien besteht und nach unten hin immer fragiler wird und schließlich zum Teil aus Ton besteht. Was tut König Nebukadnezar als nächstes? Er baut ein Standbild, aber natürlich ganz aus Gold. Völlig abgehoben und völlig realitätsfern und egozentrisch. In Vers 17 heißt es, darf er aber darum sein Netz beständig ausleeren und ohne Erbarmen Völker hinmorden? Mit dieser Frage beendet Habakuk seine Klage auf Gottes Antwort. Wie lange darf der Völkermord durch die Chaldäer noch weitergehen? Wie lange wird Gott dieser Ungerechtigkeit keinen Einhalt gebieten? Habakuk weiß es nicht. Und umso erstaunlicher ist es, was er danach ausspricht. Ich lese Kapitel 2, Vers 1. Auf meine Warte will ich treten und auf dem Turm mich aufstellen, damit ich Ausschau halte und sehe, was er mir sagen wird und was ich als Antwort weitergeben soll, auf meine Klage hin. Eine wirklich bemerkenswerte Aussage. Wie wir eben ausführlich besprochen haben, ist durch Gottes Lösung des ursprünglichen Problems Habakuks ein noch größeres Gerechtigkeitsproblem entstanden. Und nachdem Habakuk sich nun vor Gott ausgesprochen hat, zeigt er durch seine Handlung, dass er Gott vertraut und dass nun Gott am Zug ist. Er stellt sich auf seine Warte. Man könnte dieses Wort auch mit Posten übersetzen oder als ruhigen Rückzugsort beschreiben, von dem aus man eine besonders gute Übersicht über die Umgebung hat. Jedenfalls wird deutlich, dass er sich, seine Empfindungen und seine Erwartungen zurücknimmt und sich in der Erwartung einer Antwort von Gott in Warteposition begibt. Gottes Zeitplan ist für ihn entscheidend. Und Gott wird dadurch geehrt, dass Habakuk an ihm festhält und ihm vertraut, obwohl er keine sofortigen Resultate sieht. Er ist sich sicher, eine Antwort von Gott zu erhalten und ergänzt ein kleines Detail. Gottes Antwort möchte er auch anderen weitergeben. Im Vertrauen auf Gottes souveränes Handeln plant er, ohne die Antwort auf seine Frage überhaupt zu kennen, Gottes Lösungsweg im Anschluss auch anderen aufzuzeigen und sie dadurch zu stärken. Damit beweist er völliges Gottvertrauen, denn er geht fest davon aus, eine so gute Antwort zu erhalten, dass er diese auch teilen kann. Und siehe da, Gott antwortet. Der Text gibt keinen direkten Hinweis darauf, nach welcher Zeitspanne Gott antwortet. Die Formulierung lässt aber vermuten, dass Gottes Antwort prompt auf Vers 1 folgte. Und damit sind wir beim vierten und letzten Punkt angelangt, Gottes Zusage. Vers 2. Da antwortete mir der Herr und sprach, schreibe die Offenbarung nieder und grabe sie in Tafeln ein, damit man sie geläufig lesen kann. Bevor Gott zum Inhalt kommt, zeigt der Habakuk auf, in welcher Form seine Offenbarung festgehalten werden soll. Habakuk soll sie sich nicht nur besonders gut merken oder auf Papyrus schreiben. Er soll Gottes Offenbarung gut lesbar in Steintafeln schreiben oder eingraben. Damit gibt Gott einen Hinweis auf die Beständigkeit und auf die Zuverlässigkeit seines Wortes. Und damit unterscheidet sich Gott, wie so oft, völlig vom Menschen. Wie schnell ist ein Tweet, dessen Inhalt sich als Lüge herausstellt, gelöscht? Wie schnell ist eine Zeitung zerknüllt im Müll gelandet? Gottes Wort ist beständig und zuverlässig. Zudem soll die Botschaft geläufig lesbar sein, wie es hier steht. Dieses Wort kann auch mit im Laufen übersetzt werden. Gottes Botschaft an Habakuk, die nun folgt, ist so klar, dass sie sogar im Vorbeilaufen verstanden, gelesen und aufgenommen werden kann. In Vers 3 kommt jetzt das, was Habakuk aufschreiben soll. Denn die Offenbarung wartet noch auf die bestimmte Zeit und doch eilt sie auf das Ende zu und wird nicht trügen. Wenn sie sich verzögert, so warte auf sie, denn sie wird gewiss eintreffen und nicht ausbleiben. Welch eine Zuversicht! Gottes Offenbarung hat eine vorher bestimmte Zeit zur Erfüllung. Das heißt, es ist eine bedingungslose Prophetie, die durch nichts und durch niemanden abgewendet oder verschoben werden kann. Fest steht, dass sie eintreffen wird. Und Gott ist es, der auch das Wann, also den Zeitpunkt, bestimmt und festsetzt. Sein Wort wird eintreffen und nicht trügen, also nicht dem entgegenstehen, was er vorher fest zugesagt hat. Und wie es auch Petrus im 2. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 9 aufzeigt, betont Gott schon viele Jahre zuvor, eine Verzögerung bedeutet nicht, dass Gottes Wort nicht eintrifft. Es kommt auf Gottes Zeitplan an. Und so heißt es in der besagten Passage des 2. Petrusbriefes, der Herr versäumt nicht, die Verheißung zu erfüllen, wie etliche es für ein Versäumnis halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Einen Teil der Offenbarung haben wir bereits in den letzten Versen gelesen und festgestellt, dass Gott Israel richten wird. Die weitere Offenbarung, die in diesem Zusammenhang ebenfalls genauso wichtig und gemeint ist, folgt in den kommenden Versen des Kapitels 2, die wir in einer weiteren Predigt betrachten werden, kurz vorgegriffen, auch die Chaldäer werden gerichtet werden. Mit diesem Blick auf das Ende, auf die Verheißung, dass Gott einen vollständigen Plan hat, der sowohl Israel als auch die Chaldäer berücksichtigt und noch weit über unsere heutige Zeit, in der wir jetzt leben, hinausgeht, sieht Habakuk, wie Gott sich als gerecht und als heilig erweist. Ich lese den letzten Vers, Vers 4. Siehe, der Vermessene Unaufrichtig ist seine Seele in ihm. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Gott weiß, dass die Chaldäer vermessen sind und dass sie unaufrichtig handeln. Aber Gott gibt Habakuk einen herrlichen Ausblick. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Der gottlose Teil Israels wird gerichtet und dem Untergang geweiht. Die Chaldäer, wie eben schon vorgegriffen, werden gerichtet und untergehen. Die Perser, die Griechen, die Römer, Hitler, die Sowjetunion, sie waren alle unfassbar mächtig, erfolgreich und grausam. Und sie sind alle untergegangen. Aber der Gerechte hat das Leben, das ewige Leben, wie es im folgenden Vers heißt, Johannes 3, Vers 36, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Und so wundert es auch nicht, dass dieser Vers aus dem Alten Testament die Grundlage des Evangeliums ist und im Neuen Testament mehrfach zitiert wird, um dem wahren Gläubigen gleich in mehrfacher Hinsicht Gottes Wahrheit aufzuzeigen und drei grundlegende Glaubensthemen zu erläutern. Das erste Mal wird dieser Vers nämlich zitiert in Römer 1, Vers 16 und 17, wo es heißt: Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen, denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Wir sehen hier also die erste Wahrheit, die uns durch das Zitat dieser Worte aufgezeigt wird. Wie kann der sündige und verlorene Mensch gerettet werden? Durch den Glauben. Oder in Galater 3, Vers 11, dass aber durch das Gesetz niemand von Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Die zweite Wahrheit. Hier lernen wir, kann ich mir meine eigene Gerechtigkeit vor Gott aufbauen und durch das Halten des Gesetzes gerecht werden? Nein, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und in Hebräer 10, Vers 37 bis 39 heißt es, denn noch eine kleine, ganz kleine Weile, dann wird der kommen soll und wird nicht auf sich warten lassen. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Doch, wenn der Feige zurückweicht, so wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Wir aber gehören nicht zu denen, die feige zurückweichen, zum Verderben, sondern zu denen, die glauben zur Errettung der Seele. Das dritte Zitat beantwortet eine weitere spannende Frage. Wird Jesus wirklich kommen und lohnt sich dieser ganze Stress als Christ überhaupt? Soll ich nicht lieber den bequemen, breiten Weg ohne Gott wählen? Nein, das ewige Leben erhält nur, wer glaubt und durch diesen Glauben bedingt nicht zurückweicht. Und so wollen wir zum Schluss noch einmal ein Fazit ziehen und uns hierfür gedanklich in zwei Gruppen aufteilen. Ich fange mit der Gruppe an, die noch kein Leben aus Glauben hat. Wenn du nicht von dir sagen kannst, dass du Gott kennst und vor allem, dass Gott dich kennt, kannst du aus diesem Bibeltext mitnehmen, dass Gott Ungerechtigkeit richtet. Von Natur aus ist jeder Mensch ungerecht vor Gott. Auch wenn es scheint, dass du gerade ganz gut fährst, am Ende wird Gott sicher ein gerechtes Urteil sprechen, das aufgrund seiner Heiligkeit für jeden Ungläubigen vernichtend ausfällt. Und so lass dir sagen, wie es in 2. Korinther 5, Vers 20 und 21 heißt, so sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Und wenn du bereits zu Jesus gehörst und Leben durch den Glauben hast, so lass dich ermutigen, Gott hält sein Wort. Gott hat einen guten und gerechten Plan. Wenn dieser Plan oft auch nicht klar erkennbar ist, und sich dir nicht erschließt, Geh mit deinen Fragen zu Gott und richte sie an ihn, an den richtigen Adressaten. Du darfst ihn fragen. Und auch bei unbeantworteten Fragen darfst du weiterhin an den Gott glauben, der sich uns in der Bibel offenbart. Werde ein Umarmer wie Habakuk und wie seine Namensbedeutung ist. Klammere dich an Gott und dann sei ermutigt zu warten und auf Gott zu vertrauen. Gott hat das letzte Wort und er wird gerecht richten, wenn auch anders, als du es erwartest. Wir hatten uns eingangs die Frage gestellt, warum Gott? Wie lange noch? Und in diesem Text zeigt Gott auf, mir entgleitet nichts. Ich habe einen guten Plan, den ich erfüllen werde. Ich bringe dich durch und mein Schutz gilt denen, die zu mir gehören. Amen.